Ich spreche heute mit Anna und Ida von Rette, Rette, Fahrradkette und ich freue mich richtig, mit euch jetzt ein Interview zu führen. Wie kam es überhaupt zu eurer Reise und wer hatte von euch überhaupt die Idee?
Also, wir haben schon die Jahre davor, waren wir öfters zusammen unterwegs. Vor 3 Jahren sind wir dann für 7 Wochen mal in die Ukraine geradelt und es hat uns so gut gefallen, dass wir dann irgendwie, also wir hatten eh schon immer die Idee, mal eine große Reise zu machen, aber da ist uns dann aufgefallen, dass Fahrradreisen so voll unser Ding ist. Und dann haben wir beide unser Studium beendet. Ich habe Kunstpädagogik in Augsburg studiert und Anna in Leipzig. Und genau, und dann haben wir eben gesagt, okay, wir haben jetzt Lust zu reisen und dann war ja die Pandemie im vollen Gange und dann hat sich auch herausgestellt, dass eigentlich Fahrradfahren so das einfachste Reisemittel so ist und genau, und dann haben wir beschlossen, okay, wir wagen es jetzt mal und fahren einfach los und gucken, wie weit wir kommen.
Okay, also seid ihr quasi zu zweit auf die Idee gekommen?
Ja, ich glaube, wir können gar nicht mehr sagen, wirklich, wer am Ende wirklich so die große Idee hatte. Ich glaube, das war schon einfach so lange in unseren beiden Köpfen drinne, nur dass sich so die letzten Jahre so dahin geleitet hat, dass eine Fahrradreise war dann irgendwie so ein beidseitiges, so ein beidseitiges,
Geschehen.
ja, ein Beidseitiges,
Finde
ja.
ich richtig, richtig cool und auch echt mutig. Also ich fahre zwar auch gern Fahrrad, aber ich glaube, ich hätte es mir nicht getraut. Ihr habt ja schon echt viele Länder gesehen und erlebt. Welches Land oder welcher Ort hat euch am meisten gefallen?
Oh, wir haben eigentlich einen Top 3 vielleicht. Ja, ein Top 3 der Länder. Also generell ist es natürlich eine schwierige Frage, weil man irgendwie so viel erlebt und
Und am Ende sind alle auch so unterschiedlich.
man kann die ganz schlecht vergleichen, aber trotzdem haben wir unsere 3 Lieblingsländer. Und das ist zum einen Kirgisistan, weil da einfach die Landschaft extrem, extrem schön ist und die Kultur auch irgendwie was ganz anderes ist.
Ja, es ist auch ein richtig schönes Reiseland irgendwie. So, man ist so ganz lang, wie sonst mit dem Fahrrad, einfach so komplett weg vom Schuss irgendwie. Was auch so was ganz Neues für uns war, dass man einfach so 3, 4 Tage dann irgendwie halt so gar keine Dörfer hatte, irgendwie die auf der Strecke lagen oder irgendwas. Und dann war es halt einfach auch landschaftlich einfach so, ah, ein Augenschmaus. Ich glaube, das zweite Land oder ja, teilt sich vielleicht Platz 1, ist auf jeden Fall der Iran, weil einfach die Menschen so ultra extrem gastfreundlich und cool und offen und ultra witzig waren. Und das Land selber ist dann auch noch so super schön und das Essen, oh Gott.
Genau. Platz
ja,
Nummer 3.
Platz 3, Türkei.
Türkei, ah ja,
Ja,
genau.
Türkei auch richtig cool. Ich glaube, Türkei ist auch so ein kleines oder beziehungsweise großes Radelparadies. So. Es ist auch ein extrem gastfreundliches Land, auch extrem sicher und das
Und auch
Essen ist mega gut.
sehr abwechslungsreich. Also wir sind ja eigentlich zweimal in der Türkei gewesen. Einmal ganz am Anfang, einmal ganz am Schluss. Und wir sind erst durch den Norden und dann am Ende sind wir noch ein bisschen durch den Osten. Und das sind also auch kulturell irgendwie völlig unterschiedliche
Ja.
Gegenden, wo sich auf jeden Fall voll lohnen.
Ja, und auch landschaftlich hat es irgendwie alles. Es hat so die krassesten Berge, die krassesten Strände. Es ist alles dabei, so ein gutes Gesamtpaket.
Okay.
Ja.
Was waren die kuriosesten Begegnungen, die ihr auf der Reise hattet?
Also was mir spontan einfällt, ist eine Spinne. Also zum Beispiel im Südiran, da waren wir mal, also wir zelten ja eigentlich immer oder haben immer zeltet meistens und dann waren wir eben in der Steppe und dann eines Abends saßen wir halt draußen, haben noch gekocht und dann dachten wir erst, das ist eine Maus oder sowas, weil es einfach so groß
Es
und
war so
schwarz war.
riesig, oh Gott.
Und dann irgendwann haben wir gecheckt, das ist einfach eine Spinne. Und also ich bin schnell ins Zelt rein, Anna hat dann versucht, irgendwie die Spinne wegzuscheuchen. Und dann im Nachhinein haben wir rausgefunden, dass es eben sogar einfach eine super giftige Spinne war, die nach 12 Stunden,
Wenn man von der
wenn
gebissen wird.
dann stirbt man einfach. Und im
Ja.
Nachhinein war es so, okay,
Oh Gott.
cool. Das war sehr kurios.
Ansonsten fällt mir gerade noch ein, im Irak gibt es von den Jesidinnen, also seine Religion, gibt es da so der Haupttempel sozusagen, das heißt Lalisch. Da waren wir, was erstens eine extrem wunderschöne Erfahrung war, weil das ein ganz, ganz besonderer Ort ist. Und da wurden wir dann so einen der Hauptpriestern sozusagen,
Oberhäupter.
Oberhäupter, eingeladen und konnten dann auch bei ihm zu Hause schlafen. Der hat uns auch sein Dorf gezeigt, wo eben alle auch JesidInnen sind. Und ja, das war irgendwie super beeindruckend.
Es war halt auch so eine coole Erfahrung, weil also die Hälfte der Menschen von dem Dorf, die konnten halt Deutsch sprechen, weil sie zum einen irgendwie in Deutschland leben oder Verwandte in Deutschland haben, weil sie halt einfach mal, also viele einfach geflüchtet sind, weil die Jesiden halt einfach
2014 ja vom IS.
angegriffen worden sind. Deswegen sind halt einfach super viele geflüchtet, aber auch wieder zum Beispiel zurückgekommen oder kommen halt einmal im Jahr zurück, um einfach zum Beispiel Lalisch, den heiligen Ort, zu besuchen. Deswegen war das ganz cool, weil wir halt einfach uns einfach mit dem halben Dorf unterhalten konnten, weil die einfach Deutsch gesprochen haben. Und dann waren wir einfach den ganzen Abend in dem Dorf unterwegs und sind irgendwie von der einen Quasselstelle zur anderen Quasselstelle gelaufen und haben wirklich mit allen geredet. Und das war richtig cool. Ja.
Ich kann es irgendwie gar nicht, glauben, dass, also ihr habt bestimmt auch nicht erwartet, dass da so ein richtiger deutschsprachiger Haufen zu finden
Ja,
ist.
gar nicht.
Aber
Und
das
das.
hat man ganz oft, also gerade zum Beispiel in der Türkei ist es ganz extrem, Irak, aber auch eigentlich in fast allen anderen Ländern gibt es ganz, ganz viele Menschen, die einfach ihr ganzes Leben danach ausrichten, irgendwann nach Deutschland zu kommen, weil das so ihre einzigste Zukunftsperspektive ist. Das heißt, die lernen alle extrem gut Deutsch, damit die einfach irgendwann ein Visum bekommen, weil halt
Um halt irgendwie da zu studieren oder irgendwie einen Job zu finden. Oder haben halt eben schon in Deutschland gelebt und irgendwie wieder abgeschoben worden oder so. Also ganz viele haben halt einfach eine Verbindung zu Deutschland und deswegen sprechen so viele. Also hauptsächlich war es schon Türkei und Irak einfach, wo man dann wirklich auch auf der Straße halt mit dem Fahrrad gerade rumgecruised ist und die Leute aus dem Auto direkt dann mit Deutsch ansprechen und man denkt, oh Gott, stehst bei uns so offensichtlich auf der Stirn, dass wir aus Deutschland kommen. Aber es war halt auch voll schön irgendwie, weil es natürlich uns viel mehr die Möglichkeit gibt, auch mit den Menschen sich zu unterhalten.
Das war ja schon, glaube ich, eins von euren coolsten Momenten im Lallisch, oder?
Eins von vielen, würde ich sagen,
Ja.
ja.
Hättet
Aber
ihr
es
noch
war.
ein paar Top 3
Ah, okay.
an coolsten Momenten?
Einer der coolsten Momente war im Iran, als wir beim Nauruz, oh Gott. Nauruz, das ist so das persische Neujahr. Also nach dem persischen Kalender feiern die eben irgendwann im Frühling das Neujahr. Und es war ganz cool, weil uns ein iranischer Freund eben in seine Heimatstadt eingeladen hat, um das zu feiern. Und es ist halt so das größte Fest, was es für die gibt. Also so ungefähr Geburtstag, Weihnachten und Ostern für uns zusammen irgendwie. Und das war super cool, weil wir dann mit ihm und ein paar anderen Freunden in seinen Heimatort gefahren sind und dann die Tage das mit ihm und seiner Familie gefeiert haben. Und da gab es dann ein Riesenfeuer und irgendwie ganz viele Tänze und man hat dann den ganzen Tag getanzt und irgendwie man wird überall eingeladen auf Tee und Essen und ganz viel Picknick und ja, es war richtig schön, das irgendwie mitzuerleben und wir sind jetzt im Jahr nach der ihrem Kalender 1403, glaube ich.
Irgendwie sowas,
Ja.
ja.
Das war auch richtig cool. Wir sind jetzt wieder im 14. Jahrhundert. Ja. Sonst, Top 3, also wir haben Visin, Nauruz. Ich glaube auf jeden Fall einfach so in Kirgisistan gefühlt einfach das komplette Land war ein Highlight, weil das einfach so ultra schön war. Dann gibt es ja da so die Jurtenkultur und wir hatten am Ende noch voll Glück, weil am Ende waren wir so am Ende der Saison, wo halt so sozusagen der Almabtrieb dann schon war, dass halt so die ganzen Herden, die es eigentlich über im Sommer immer auf den ganzen Bergen sind, eigentlich runtergetrieben worden sind. Wir waren so gegen Ende, so eben Anfang Oktober, Ende September. Und wir haben noch so eine letzte Jurte erwischt, die dann noch in den Bergen gestanden ist. Und es war so eine super coole Oma einfach. Ich glaube 80 oder gefühlte 180 war sie. Und es war dann cool, weil wir einfach 2 Nächte bei ihr dann noch übernachten konnten. Und es war so auf 3000 Meter Höhe. Und es war ultra schön. Und ja, das war auf jeden Fall auch ein Highlight. Und sie war so süß.
Konntet ihr euch mit der dann auf Englisch verständigen oder mehr Körper?
Also in Zentralasien spricht man, also ist so Das Englisch ist da sozusagen Russisch, das kommt noch durch die Sowjetzeit. Und wir haben davor, also vor der Reise 3 Monate, versucht, Russisch zu lernen. An der Uni Augsburg übrigens.
Versucht.
Wir waren so die schlechtesten, ich glaube, des Kurses. Aber naja, man wächst dann irgendwann rein und wir waren insgesamt 5 Monate in Zentralasien oder im russischsprachigen,
Ja.
also zweite Sprache, russischsprachigen Raum und konnten dann schon so die Basic-Sachen und genau, das heißt, da haben wir dann meistens uns mit mehr oder weniger Russisch
Russisch
unterhalten.
hat und Wus.
Also könnte man sagen, keine Ahnung, 50% Russisch oder 60% Russisch, 30% Englisch und 10% Deutsch.
Also meinst du komplett auf der Reise oder?
Komplett auf der
Ach so.
Reise.
Ja, so ungefähr.
Ja, vielleicht.
Ja, kann man so. Also Englisch war also eher selten. Also hauptsächlich dann irgendwie, wenn es in den Hauptstädten den jeweiligen Ländern, so bei der jüngeren Generation. Sonst
Sonst
echt relativ wenig
und ganz viel
einfach.
natürlich Google Translator. Also das geht natürlich überall und bis auf Deutschland hat man auch überall Internetempfang. Und von dem her kann man dann auch einfach meistens den Google Translator einfach nehmen.
Ja.
War der Internetempfang echt überall so gut?
Ja, besser als in
Ja.
Deutschland.
Okay. Was waren so die größten Pannen?
Ich glaube, die größte Panne, wo der meiste Schaden davon gekommen ist, war in Kirgisistan. Da sind wir gerade eben von der einen Jurte, die auf 3000 Höhenmeter war, sind wir gerade den Pass runtergefahren und da hat sich auch so ein Unwetter zusammengebraut. Also es war Hagel, Blitz, Donner, die Natur hat alles gegeben. Und da sind wir eben gerade den Pass runtergefahren und dann hatten wir gerade noch einen anderen Radfahrer dabei, der halt eben einen Platten hat und dann habe ich mein Fahrrad abgestellt und bin halt so 1 Meter daneben gestanden, um ihm zu helfen. Und auf einmal hat sich da so ein Felsbrocken gelöst, der so vielleicht so im Durchschnitt vielleicht 30 Zentimeter groß war. Und der ist dann halt einfach so komplett auf mein Fahrrad geschossen, sozusagen.
Oh Gott.
Und danach hatte ich so einen lustigen Zirkusachter, was dann ein bisschen blöd war, weil die Bremsen natürlich nicht mehr vorne funktioniert hatten und wir an sich den Berg nicht mehr runterfahren konnten, weil ich die Bremsen aushängen musste und ohne Bremse den Berg runterschießen, ist auch eher lustig. Ja, deswegen mussten wir dann eigentlich den kompletten Berg runterschieben fast. Aber am Ende war es nicht so super schlimm, weil als wir im Tal angekommen sind, hat sich das Gewitter auch gelegt und am nächsten Tag haben wir einfach einen Vorderreifen ausgebaut und sind in die nächste Stadt getrampt und haben da so einen kleinen Fahrradwerkstattcontainer gefunden, der uns das Fahrrad dann oder den Vorderreifen eben wieder gerade gedengelt hat. Und somit den Eddie gerettet hat, mein Fahrrad. Und dann konnte man am nächsten Tag wieder weiterschießen. Und sonst halt klar, man hat immer mal wieder Platten, aber am Ende war es auch nicht so viele. Ich glaube, auf der ganzen Reise hatten vielleicht 9 zusammen, zweimal einen Kettenriss, aber es sind alles Sachen, die man ziemlich gut selber reparieren kann. Und sonst haben wir auch ungefähr alle 2000 Kilometer immer wieder in größeren Städten halt so die Fahrräder durchchecken lassen und Sachen austauscht und ja.
Aber das mit dem Berg klingt ja schon, puh, erstmal noch Gewitter und dann kann man nicht runter.
Ja, genau, es war so eine richtig gute Drama-Kombination. Alles war dabei.
Wie lange habt ihr gebraucht, runterzukommen vom Berg?
2 Stunden
Ja, es
oder
waren
so.
bestimmt
2 Stunden dann.
Oh je.
Ja.
Oh Gott.
Wir waren auf jeden Fall ziemlich durchgefroren dann. Aber ja.
Gab es bei euch Momente, in denen ihr gezweifelt habt und die Reise auch abbrechen wolltet?
Eigentlich nicht,
Nee,
nee.
nee.
Nö, wir hatten einfach nur irgendwann nach 5 Monaten, weil wir am Anfang ziemlich durchgeschossen sind, dann irgendwann den Moment, wo wir einfach nicht mehr so Lust hatten auf Fahrradfahren und dann war auch Winter und so. Und dann haben wir uns eine 2-monatige Pause gegönnt und dann war eigentlich auch
Ja.
alles wieder gut.
Also ich habe es ja ein bisschen verfolgt, euch auf Instagram und ihr seid ja oft auch eingeladen worden,
Ja.
in Häuser oder auch wo mitzufahren. Habt ihr da auch mal ein mulmiges Gefühl gehabt oder dachtet ihr euch immer, ja, ich fühle mich ultra sicher, das sind alles nette Menschen, wird schon.
Also man wird meistens eh von Familien eingeladen. Und man, also erstens entwickelt man auch ein extremes Gefühl, so für Situationen. Man sagt nicht zu allen ja, wenn die einen einladen. Man checkt erstmal ab, okay, wenn es ein Mann ist, hat der eine Familie, hat der Kinder. Man steckt solche Sachen erstmal ab und je nachdem entscheidet man dann, ob man da mitgeht oder nicht. Und dementsprechend hatten wir eigentlich auch dann nie die Situation, dass wir irgendwo mal waren und dann uns unwohl oder
Ja.
sowas gefühlt haben.
Und ich glaube, das Coole auch am Fahrrad ist, wenn irgendwas ist und man sich unwohl fühlt, ist man nicht abhängig von irgendeinem anderen Verkehrsmittel. Also du bist ja dein eigenes Transportmittel mit dem Fahrrad. Und wenn man sich da mal unwohl fühlt, kann man immer noch sagen, hey, okay, wir fahren dann doch weiter. Irgendwie fühlt sich das gerade nicht so gut an. Und das ist ganz cool, einfach auch so das im Hinterkopf zu haben. Und dann ist man ja auch immer noch zu zweit und kann sich halt dann voll gut absprechen. Aber an sich hatten wir nie die Situation. Einfach, glaube, weil man da super sensibel wird und ein gutes Bauchgefühl entwickelt für Menschen und Situationen.
Wurdet ihr eigentlich immer freundlich aufgenommen oder gab es auch Momente, wo ihr mal so angepöbelt worden seid? Wächst,
Nur in
keine
Deutschland
Ahnung,
und
irgendwas.
Österreich. Nur im deutschsprachigen
Ja.
Raum.
Und
Sonst
wieso?
nicht. Ich glaube einfach, weil man hier manchmal so eine kleine Grantel-Mentalität hat. Und ja.
Das fragen wir uns auch, wieso, aber es ist
Ja, es
leider
passiert
so.
trotzdem
Okay.
oft und gern grundlos.
Gut, wenn man einen deutschsprachigen Raum verlassen hat, dann steigt die
Ist ganz sicher,
Gastfreundlichkeit.
ja.
Okay. Es gab ja bei euch auch die Geschichte in Kirgisistan, dass euch ja so zwei Typen auch sexuell belästigt haben und dass zum Beispiel an der Grenze von Kirgisistan und Usbekistan dieser eine Beamte eine von euch heiraten wollte und den Pass ja beschlagnahmt hat und ihr das mit Schokolade freigekauft habt. Wie seid ihr damit umgegangen? Also es sind jetzt zwei verschiedene Situationen
Ja,
natürlich.
also erstens sind also Zentralasien muss man dazu sagen, dass die den Druck haben, dass man, also dass die Menschen Anfang 20 heiraten müssen. Und deswegen ist es da auch ganz normal, dass man ganz offen immer so fragt, hey, hast du Bock zu heiraten?
Ja, ich glaube, wir sind insgesamt mit 50 Heiratsanträgen heimkommen.
Also man, das war irgendwann so ganz täglich und man nimmt es dann natürlich auch nicht so ernst und man lernt dann auch sehr schnell da selbstbewusst damit
Ja,
umzugehen.
ich glaube, das ist das Gleiche wie mit dem Bauchgefühl, dass man das auch voll lernt, beziehungsweise auch lernen muss, dass man ziemlich direkt wird und aber auch laut wird, wenn irgendwas einem nicht so passt. Also ich glaube, das ist auch ein Ding, was man ziemlich besonders als Frau, glaube ich, auf so einer Reise lernt, dass man lernt oder eben lernen muss, Sachen direkt und schnell abzustecken
und auch
und
schlagfertig. Also und da war es natürlich auch gut, dass wir immer zu zweit waren. Also wir konnten uns immer sehr gut einfach. Erstens können wir auf Deutsch immer kommunizieren, so dass die anderen das eigentlich nicht verstehen. Und genau, zweitens kann man sich da auch ganz gut dann aus den Situationen rausrudern lassen.
ich glaube, mir würde bei sowas echt die Pumpe gehen.
Also man wächst natürlich da auch sehr rein. Es ist ja nicht so gewesen, dass wir dann plötzlich da in der Situation waren und das war völlig neu für uns. Also erstens hatten wir schon andere Reisen zuvor, wo man dann auch vielleicht mal eine ähnliche Situation hat. Und auch so, also dadurch, dass wir ganz langsam reisen und dann die Kultur, also dass man einfach lernt oder man versteht die Kultur, man weiß dann, okay, warum ist es jetzt bei denen so, dass da jeder plötzlich fragt, ob man einen heiraten möchte und so, kann man das dann eben anders nachvollziehen und dann auch anders damit umgehen. So. Ja.
Okay.
Ja, und ich glaube, oft ganz hilft, also oft hilft einfach, dass man einfach halt laut wird. Und natürlich ist es auch wieder so ein Ding, was man nicht von einem Schlag auf den anderen kann. Ich meine, wir konnten das zum Beispiel in der Situation oder in einer anderen Situation dann einfach, weil wir davor schon ähnliche Situationen hatten und uns danach total man vielleicht auch enttäuscht von uns selber war, dass wir denken, okay, Mann, warum habe ich da jetzt nicht anders reagiert oder bin halt direkt laut geworden und habe es dann irgendwie eher so runtergeschluckt und so weglacht. So. Und ich glaube, manchmal braucht man dann so ein paar Situationen davor, um dann vielleicht in der dritten oder in der zehnten oder was auch immer dann richtig reagieren zu können. Ja, es ist am Ende einfach so ein Ding, was man lernen muss und irgendwann geht's und dann ist es auch voll gut und ja.
Und ihr habt's gemeistert.
Ja,
Ja.
sie können sehr erfolgreich Heiratsanträge abwimmeln und Männer in die Flucht schlagen.
Was ist das dann für so eine Floskel? So, sorry, ich habe schon einen Freund oder nee, kein Interesse oder.
Also tatsächlich irgendwann, also sind wir dann ein bisschen faul geworden und dann ist es einfach, sie zu sagen, ich bin verheiratet. Also irgendwann haben wir das einfach, also man wird auch immer gefragt, so die erste Frage ist, hey, bist du verheiratet? Also so direkt, wie heißt du und bist du verheiratet? Das ist so direkt eine Frage. Und irgend, also erstens, also am Anfang haben wir noch versucht, also weil wir natürlich denen vermitteln wollten, dass man als Frau auch das Recht hat, nicht verheiratet sein zu können und auch selbstständig ein Leben führen zu können. Und genau, aber manchmal war es auch einfach zu anstrengend und nach der hundertsten Frage
Wir
haben wir
haben
dann
dann
einfach.
irgendwann gesagt, wir sind mit unseren Fahrrädern verheiratet
Ah, genau,
sind.
stimmt.
Das haben wir immer gesagt, weil dann waren die irgendwie immer so,
Hä?
hä?
Okay.
Und dann war es immer so, ah, okay,
Ja,
blablabla.
genau, stimmt.
Ja, weil du hast nicht jedes Mal Bock auf Diskussion, beziehungsweise kannst du auch nicht immer diskutieren, einfach auch sprachentechnisch. Und ja, oder einfach ein direktes Nein. Also man muss sich ja auch nicht erklären und deswegen hat es dann schon gereicht manchmal.
Wie habt ihr die Unterdrückung der Frau erlebt?
Also es kommt natürlich auf die Länder drauf an. Tendenziell waren wir in islamisch geprägten Ländern unterwegs, wo das natürlich oft leider eine große Rolle spielt. Und also da haben wir.
Ich glaube, an uns selber haben wir es am meisten natürlich im Iran gemerkt, weil das da auch für Touristinnen einfach die Regel gilt, dass man Hijab trägt, also Kopftuch und lange Hose und langes Oberteil. Und
Wobei man unterscheiden muss, also zum Beispiel im Iran ist es von der Regierung vorgeschrieben, also die haben islamisch geprägte wirklich Gesetze, was nicht bedeutet, dass die Menschen selbst so denken und das auch wollen. Und dann in anderen Ländern, wie zum Beispiel Usbekistan, ist es nicht im Gesetz verankert oder auch im Irak ist genau das Gleiche. Aber die Menschen sind extrem religiös und deswegen.
Das ist dann eher so der gesellschaftliche Druck,
Genau, und
oder
deswegen
es
ist es
gibt.
da sogar noch ein bisschen krasser. Also
Ja.
da gibt es natürlich sehr krasse
Es gibt,
Kulturen und Bräuche noch oder
ja,
einfach
einfach
Religion.
so Traditionen wie, dass natürlich die Frau Jungfrau sein muss oder dann nach der Hochzeit nicht arbeiten darf, oder.
Auch nicht reisen darf, also zum Beispiel in den meisten, oder zum Beispiel Usbekistan und sowas, da muss die Frau, falls sie reist, aber das ist wirklich sehr ungewöhnlich, dann muss sie sich vom Ehemann oder wenn es sie nicht gibt, vom Vater eine Erlaubnis holen. Also ja, genau.
Ja. Aber es kam halt immer aufs Land an und ja.
War Corona eigentlich ein präsentes Thema auf der Reise?
Also ich glaube, ab dem Balkan nicht mehr wirklich.
Ja, außer halt, dass natürlich die Pandemie unsere Route sehr beeinflusst hat. Also
Ja.
einige Länder waren ja zu. Leider mussten wir zweimal über ein Land drüber fliegen, nämlich Aserbaidschan und Turkmenistan. Und wir konnten ja im Endeffekt unser Ziel, nach China zu radeln, auch gar nicht einhalten oder machen. Und ja, von dem her.
Ja, manchmal gab es auch komische Grenzbestimmungen irgendwie. Einmal zum Beispiel, als wir von Rumänien nach Bulgarien über die Donau wollten mit einer Fähre, konnten wir dann nicht die Fähre verwenden wegen Corona. Und einmal auch, als wir von Kasachstan nach Usbekistan an der ersten Grenze wollen, war das auch nur so wirtschaftliche Güter, also wie LKWs durften durch, aber Touris nicht. Also es gab manchmal so random Corona-Regeln, warum man an der Grenze rein darf und an der nicht. Aber so vom. Ich glaube, im Leben selber oder so im Alltag haben wir in den Ländern eigentlich nichts mehr gemerkt. Also nicht viel gemerkt.
Okay, das Umplanen von der Route war das eher, hat es euch auch irgendwie aus der Bahn geworfen oder war es eher, okay, Mist, was ist unsere Alternative?
Also uns ist ziemlich schnell klar geworden, ich glaube nach einer Woche, dass wir eigentlich nicht nach China rein können. Und dann waren wir einfach nur immer froh, wenn irgendein Land aufgemacht hat, weil zum Beispiel Georgien war noch nicht auf. Kasachstan musste man auch, was normalerweise nicht ist, sich bewerben für ein Visum. Iran war noch zu. Also es war einiges gar nicht möglich, als wir los sind. Und darum
Ja.
waren wir dann einfach immer froh, wenn irgendwas sich ergeben hat. Und im Nachhinein waren eigentlich die Länder, in denen wir dann waren, wo wir eigentlich gar nicht geplant gehabt haben, sogar eigentlich die
Wie
coolsten Länder.
cooler.
Von dem her war es eigentlich voll
Ja,
gut.
es war eigentlich immer wie so ein Länder-Bingo oder Glücksspiel, was wir gespielt haben, weil es hat sich immer spontan irgendwie ein neues Land aufgemacht und es war auch, Ja, auch ganz cool. Wie so kleine Überraschungen, die auf dem Weg lagen.
Hat euch die Reise eigentlich verändert? Bestimmt.
Ja. Also man kann es jetzt immer so schwer irgendwie sagen, weil man, also ich glaube, wir haben ein besseres Verständnis für verschiedene Kulturen bekommen, weil wir gesehen haben, wie sich von Land zu Land alles irgendwie langsam verändert und wir auch verstehen, warum sich Menschen so oder so verhalten. Ich glaube, in der Hinsicht sind wir einfach empathischer und sensibler geworden. Aber auch wie wir vorher zum Beispiel gesagt haben, ich glaube, in gewisser Hinsicht sind wir auch einfach strenger und direkter geworden, was so bestimmte Situationen angeht. Schlagfertige. Ah ja, schlagfertig. Ich glaube, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, genau.
Würdet ihr noch mal so eine Reise zu zweit machen?
Ja!
Ich glaube, früher oder später haben wir es bestimmt auf jeden Fall wieder vor. Ich glaube, allein die Vorstellung, irgendwie das nie wieder machen zu können oder zu wollen, fände ich irgendwie voll komisch.
Auch wieder Europa, Richtung Asien oder auch andere Kontinente
Also
vielleicht?
an sich gibt es auf jeden Fall, sind wir noch ganz heiß auf andere Länder Richtung Asien, die wir dann nicht mehr machen konnten, zum Beispiel Tadschikistan, das war dann schon alles zugeschneit
Ja,
oder
oder Pakistan
Pakistan ist auch sehr
war
cool,
schon auch
glaube
noch
ich.
so ein Eck, wo wir dachten, ah, würden wir gerne noch rein.
Also es fühlt sich, also an sich würden wir schon noch gerne noch
Ja.
mal in die Richtung. Also es fühlt sich nicht so an, als hätten wir es jetzt fertig.
Okay, nur Kapitel 1.
Genau, Kapitel
Ja.
1 abgeschlossen.
Ja, so ist es.
Würdet ihr sowas auch anderen Frauen empfehlen? Aufs
Ja,
Rad
auf jeden
und ab?
Fall. Sehr, ja.
Ja, und das finden wir auch voll wichtig, das anderen Frauen irgendwie eben den Mut zu geben, das zu machen.
Weil tatsächlich hat man oft sogar einen Vorteil, weil man als Frau reist, weil eben die Menschen dann noch hilfsbereiter sind, weil viele denken, oh, eine Frau, man muss ihr helfen und retten und bla bla bla. Das heißt, oft hatten wir tatsächlich Vorteile, glaube ich, auch als Frau. Dann hat man den Vorteil bei islamisch geprägten Ländern, dass die Frauen im Vergleich zu Männern also sehr offen auf einen zugehen.
Was das männliche Reisende nicht so haben. Also wir haben
Genau.
oft mit anderen männlichen Reisenden unterhalten und die haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass sie nie wirklich mit Frauen in Kontakt gekommen sind, weil das halt nicht so angesehen ist. Da haben wir natürlich voll den Vorteil gehabt, weil wir
Mit beiden
von Männern
Geschlechtern
und
halt.
Frauen angesprochen worden sind oder einfach ja, in Kontakt gehen konnten.
Und man lernt natürlich auch wirklich selbstbewusst zu sein und ja, also ich glaube, es tut dem Frauenwesen gut. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Und tatsächlich, also was irgendwie schade ist, also wir haben wirklich auf der ganzen Reise eine einzelne Frau gesehen, getroffen, die allein mit dem Fahrrad unterwegs war und ein anderes Frauenpärchen und sonst ist immer eben Männer, also Pärchen, also Männlein, Weiblein oder halt Männer, die allein sind. Also
Ja,
irgendwie
also man trifft wirklich so
ist
selten
so
Frauen.
Fahrradreise, ist leider sehr Männer, was heißt leider, aber es ist sehr männerdominiert, weil, glaube ich, Frauen sich das oft leider nicht zutrauen.
Ja.
Und an dieser Stelle möchte ich mir sagen, dass, also da gibt es wirklich kaum Gründe, warum das Frauen nicht
Ja.
machen sollten, auch alleine. Klar, das ist dann immer noch mal ein bisschen anders, aber das muss man einfach selber wissen. Aber an sich ist es als Frau allein oder zu zweit oder wie auch immer auf jeden Fall sehr gut möglich.
Dann ändert sich das hoffentlich. Und
Ja.
dass auch die sich ermutigt fühlen, die das dann auch noch hören, das Interview.
Ja, also wir können es auf jeden Fall nur befürworten und die Frauen motivieren dafür.
Ja. Yeah. Jetzt noch eher eine lustige Frage. Was waren eure interessantesten Essenserfahrungen?
Ah, gute
Ah,
Frage.
gute
Frage. Also ich glaube, da haben wir ein Top 1 auf jeden Fall. Es war in Kasachstan in der Steppe.
Frage.
Und da war so eine Art Wirtshaus, also Chayana heißt das, in den, also in Zentralasien oder ja, in der Ecke. Und wir waren so super ausgehungert, wir hatten einfach so ultra Hunger, weil es da halt nicht viel gibt auf der Strecke, so alle 100 Kilometer. Und da haben wir, sind wir rein in den Schuppen, haben nur auf so einen riesigen Topf gezeigt in der Hoffnung, dass es irgendein Saft ist oder irgendwas. Und dann hat man das uns zum Tisch gebracht. Und da war das so gegärte Kamelmilch.
Ew. Es
Schmeckt genau
war so
eklig und
eklig.
hört so
Oh,
ultra
ich glaube,
eklig.
also Essen stehen lassen mögen wir nicht, aber
Das
ich glaube,
mussten
wir
wir
konnten es
stehen
gehen, nicht
lassen.
anders. Das war, jeder konnte nicht mal einen Schluck nehmen und wir sind einfach Ja.
Es war so eklig. Ja,
Genau.
unschlagbarer Platz 1 war das auf jeden Fall.
Was ich noch gelesen habe, ihr hattet
Ja,
Rosensaft als
das
Karottensaft.
ist
Wie
wiederum der
schmeckt
Platz
das?
1. Ah. Also Iran, muss man sagen, ist kulinarisch auf Platz 1, so generell, glaube ich, bei uns. Und ja, die sind, also im Iran kombinieren sie irgendwie extrem gut unterschiedliche Geschmäcker. Und eben ganz toll war eben das Rosenwassereis mit Karottensaft. Das gab es wirklich an jeder Ecke.
Wir haben uns gefühlt auch nur davon ernährt.
Ja, wir verstehen auch nicht ganz, warum der Trend nicht irgendwie weltweit
Ja.
ausgeschwappt ist. Es ist wirklich das beste Eis, das man
Der
essen
Hit,
kann.
kann man sagen.
Ja.
Ich habe es gelesen und dachte mir so, interessante Kombi, aber irgendwie hätte ich auch Bock.
Ja.
Sonst noch ein Platz zwei von den leckersten Sachen, sage ich jetzt mal.
Vielleicht auch iranisch. Das heißt Keshkobanchun.
Kirschgebotten schon.
Das ist so ein Auberginen Gemache mit Keshk. Also das ist so, das gibt es bei uns nicht. Das ist so eine eigene Art von Käse sozusagen. Und
Die verwenden das zu allem beim
das
Kochen.
schmeckt wirklich richtig
Ganz
gut.
viel Knoblauch. Oh, frische Minze manchmal noch drauf.
Ja.
Es ist echt ultra lecker.
Genau.
Ja. Und das georgische Essen ist auch sehr gut.
Ja. Und türkisch. Und türkisch. Ja.
Alles abgeklappert, was ging. Ja.
Ja. Ich meine, das ist auch eine der schönsten Beschäftigungen beim Fahrradfahren, dass man einfach so ultra viel essen kann, weil man auch die ganze Zeit Fahrrad fährt. Deswegen waren wir natürlich auch sehr wild unterwegs in den jeweiligen Küchen.
Thema Sport. Wie ist jetzt eure Kondition und eure Beinkraft?
Sie nimmt ab. Sie nimmt ab. Aber sie war gut. Aber
Wir
sie.
sind jetzt ja auch schon wieder seit einem Monat da und dann, also war bei mir auf jeden Fall das Bedürfnis, bei Ida nicht so, dass ich erstmal einen Sofaabdruck hinterlasse von meinem Körper und irgendwie nicht so viel mache. Deswegen hat meine Kondition auf jeden Fall abgenommen, aber zwischenzeitlich waren wir ziemlich fit. Aber es geht auch ziemlich schnell beim Fahrradfahren. Also, wenn man halt irgendwie dann wieder eine längere Pause macht, dann wieder anfängt zu fahren, sind es vielleicht so die ersten paar Tage so richtig anstrengend und man denkt sich, oh Gott, warum mache ich das? Aber dann so, ich glaube, so nach einer Woche ist man echt ziemlich fit und ja, schnell unterwegs. Ja.
Oh Gott, ich stelle mir so Berghochfahren richtig schlimm vor.
Ja. Okay, das kann man sagen an sich, dass man denkt sich, dass man das irgendwann okay oder cool findet, einen Berg hochzufahren, aber das findet man immer scheiße. Es ändert sich nicht im Laufe der Reise.
Okay.
Vielleicht können wir noch zu der Spendenaktion kurz was sagen.
Ja, gerne.
Genau, also wir haben ja die Spendenaktion, das war ja ein Teil unserer Reise eben von Rette, Rette, Fahrradkette, deswegen auch der Name. Wir sammeln immer noch für Sea-Watch Spenden. Das heißt, für jeden geradelten Kilometer wollen wir 1 € sammeln. Und unsere Idee war eben, dass wir als WesteuropäerInnen halt einfach das Privileg haben, dass wir relativ mehr oder weniger grundlos oder einfach nur aus Lust und Freude an dem Reisen andere Länder betreten können und Menschen aus Ländern, die aber sehr nötig ihr Land verlassen müssen oder sollten, können das eben oft nicht und haben dann eine Flucht, die eben ja, teilweise sehr, sehr dramatisch ist. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir eben unser Privileg nutzen wollen und eben für Sea-Watch Geld sammeln. Und die Aktion, die läuft auch noch bis Ende August. Also jeder, der möchte, kann da gerne noch spenden. Den Spendenlink gibt es auf unserem Instagram- und Facebook-Kanal auf Rette, Rette, Fahrradkette. Genau. Da würden wir uns sehr freuen, wenn er noch die ein, zwei Groschen, die übrig
Ob groß oder
rumliegen,
klein,
das
alles
ist an
willkommen.
Sea-Watch gehen. Genau.
Dann,
Okay, dann Dankeschön und dir noch einen ganz schönen Nachmittag. Und Abend.
ja,
Ja, Abend.
wünsche ich euch auch.
Dankeschön.
Ciao, ihr
Tschüssi.
beiden.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.